Als meine Frau und ich vor vielen Jahren nach Deutschland zogen, weil ich dort eine theologische Ausbildung machen wollte, fanden wir in einem Haus, im Souterrain hieß das, also im Keller unten, eine kleine Wohnung und im Dachgeschoss war eine christliche Familie zu Hause. Wir hatten dann mit denen natürlich sofort Kontakt, besuchten den Gebetskreis, den sie dort hatten, und das führte schließlich dazu, um jetzt die ganze Geschichte etwas kurz zu machen, dass ich nach 2 Jahren von Seeheim, also Raum Darmstadt, nach Gießen gezogen bin, um dort zu studieren. Hätten wir diese Wohnung nicht bekommen, hätten wir diese Familie nicht kennengelernt, dann wäre ich nicht in diesem Gebetskreis gewesen und ich hätte nicht in Gießen studiert und mein Leben hätte sich anders entwickelt. Wenn in unserem Leben etwas Besonderes geschieht, spielen immer verschiedene Faktoren zusammen. Man muss zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Selbst wenn ich ein Jahr später dorthin gegangen wäre, wäre ich auch nicht nach Gießen gekommen. Es war genau der richtige Ort und der richtige Zeitpunkt, als wir da waren. Und oft im Rückblick, in der Rückschau, sehen wir dann, wie Gott die Geschicke gelenkt hat. Und wenn wir drin sind, verstehen wir oft nicht, warum ist es das so und so gelaufen. Ich könnte euch da Geschichten über Geschichten erzählen, wo ich mich über gewisse Entwicklungen geärgert habe auch. Warum muss es das unbedingt so laufen? Und im Rückblick habe ich Gottes weise Führung gesehen. Und mit der Zeit wird man dann auch ein bisschen ruhiger und denkt, warten wir mal ab. Gott wird das auf seine Art lenken. Er hat den Überblick. Und als Gott Mensch wurde, mussten verschiedene Faktoren zusammenspielen. Der richtige Ort und die richtige Zeit waren sehr wesentlich. Gott wird Mensch in einer speziellen Zeit. Und wir lesen zuerst einmal den Abschnitt über die Geburt von Jesus. In jener Zeit erließ Kaiser Augustus einen Befehl an alle Bewohner seines Weltreichs, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Gouverneur von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg, er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth nach Galiläa hinauf nach Bethlehem Judäa. Denn sozusagen, was wir als Schweiz als Bürgerort verstehen, war für Josef das quasi der Bürgerort, und in Deutschland ist das der Geburtsort. Juda, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Zur Zeit des Kaisers Augustus war für die Geburt von Jesus Christus alles bereit. Die Zeit war reif. Gott konnte Mensch werden. Und eine wichtige Voraussetzung wurde bereits im 3. Jahrhundert vor Christus geschaffen. Damals überrannte von Mazedonien aus Alexander der Große quasi die ganze Welt. In Windeseile eroberte er Völker um Völker und er gründete ein riesengroßes Reich. Das Tempo war berauschend. Und mit Alexander begann die Hellenisierung der damaligen Welt. Das heißt, die griechische Kultur durchdrang den Orient Und im Gegenzug beeinflusste der Orient das Griechentum. Das war eine Vermischung, eine Kulturvermischung, die ganz stark war. Also die beiden Kulturen vermischten sich komplett, bis hin, dass sich die Götterwelten vermischten, diese verschiedenen Kulturen. Und so entstand eine völkerverbindende Kultur, die sich weit über den politischen Zusammenbruch des Alexanderreichs erhalten hat. Und eine große Errungenschaft, eine der großen Errungenschaften im Blick auf das Kommen von Jesus, dieser Hellenisierung, war die Verbreitung der griechischen Sprache. Die griechische Sprache war praktisch, man kann das vielleicht vergleichen mit dem Englischen heute. Und ich würde sagen, zur Zeit von Jesus war das Griechische noch verbreiteter als heute das Englische. Eine allgemeine Sprache, die in allen Völkern gesprochen wurde. Das war einmal dieses Alexanderreich. Da war schon mal etwas geschehen, damit die Zeit reifen kann. Gefolgt wurde das Alexanderreich vom Römischen Reich. In diesem Reich war die griechische Sprache immer noch völkerübergreifend. Und deshalb ist übrigens das Neue Testament in griechischer Sprache verfasst, weil das diese allgemein verständliche Sprache war, die überall gesprochen wurde. Und das Alte Testament wurde vom Hebräischen ins Griechische übersetzt. Damit auch die Juden, die in diesem Reich auch verstreut waren, in diesem römischen Reich, ein riesiges Reich, wo sie verstreut waren, die konnten dann die hebräische Sprache nicht mehr. Und damit sie wieder Zugang zur Offenbarung Gottes hatten, hat man auch das Alte Testament in Griechisch übersetzt. Das griechische Alte Testament ist übrigens die Bibel der ersten Gemeinde. Das Römische Reich festigte seine Macht unter Kaiser Augustus. Er schuf die Pax Romana, das römische Friedensreich. Es gab zwar Kriege in den Grenzgebieten des Reiches, aber innerhalb des Reiches, des Römischen Reiches, herrschte Frieden. Die Verkehrsverbindungen waren für damalige Zeit hervorragend. Wir können ja heute noch Stücke dieser römischen Straßen finden, wenn wir in diesen Ländern reisen. Die waren also hervorragend für jene Zeit. Es war eine Art Schengen-Raum, dieses Römischen Reich. Man konnte sich da frei bewegen. Man musste, wenn man ein Land wechselte oder ein Volk wechselte, man musste nicht einen Zoll durchschreiten. Man konnte sich frei bewegen, sowieso als römischer Bürger. Also eigentlich ein Reich, das riesig war, das großen Einfluss hatte und das viele, viele Verbindungen möglich machte. Das war die Voraussetzung, dieser Schengen-Raum damals im Römischen Reich, war die Voraussetzung dafür, dass sich das Evangelium rasend schnell verbreiten konnte in diesem Reich. Weil Paulus und überhaupt die Apostel, die konnten frei hier herumreisen. Das war kein Problem. Niemand hat sie aufgehalten. Alles ist vorbereitet. Jetzt kann es losgehen. Jetzt kann der Auftakt stattfinden, und der kommt aus Rom. In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreichs. Dieser Kaiser Augustus, geboren 63 vor Christus, starb im 76. Lebensjahr, 14 nach Christus, also wurde noch durch ein stattliches Alter. Er war der bedeutendste Kaiser des Römischen Reiches. 31 vor Christus, als 32-jähriger Mann, kam Augustus an die Macht. Nach 4 Jahren verlieh man ihm vom römischen Senat den Ehrentitel Augustus, das heißt wie der Erhabener, der Verehrungswürdige oder göttlich Geweihter. Im Laufe seiner 45 Regierungsjahre wurde er mit weiteren Ehrentiteln geschmückt. Er wurde als Gott religiös verehrt. Die Menschen opferten vor seinen Statuen, die im ganzen Reich aufgestellt wurden. Dieser mächtige König erließ seinen bedeutungsvollsten Befehl in seiner ganzen Regierungszeit. Alle Bewohner seines Weltreichs sollen sich in Steuerlisten eintragen lassen. Er wollte wissen, wie reich und mächtig er ist, wie viele Steuern er kassieren kann, denn Rom hatte einen hohen Bedarf an Geld. Drei solche Volkszählungen soll Augustus während seines Lebens veranlasst haben. Und vermutlich handelt es sich bei dieser Volkszählung, von der Lukas berichtet, um die zweite Volkszählung, jedoch um die erste Schätzung, seit Quirinius Statthalter in Syrien war. Lukas nimmt vermutlich Bezug auf diesen Quirinius. Das erste Mal, seit Quirinius Statthalter in Syrien war. Denn das Römische Reich verwaltete Israel von Syrien aus. Alle Bewohner des Römischen Reiches mussten diesem Befehl befolgen und die Stadt, in die Stadt ihrer Herkunft zu reisen. Wer den Gehorsam gegenüber dem Kaiser verweigerte, der beging durch seinen Ungehorsam Majestätsbeleidigung. Und Majestätsbeleidigung wird mit dem Tod bestraft. Man hat also keine Chance. Hätte ein solches Reich, würde nicht Wert darauf legen, dass die Befehle ihres Kaisers befolgt werden, würden sie das nicht durchsetzen, ist so ein großes Reich nicht regierbar. Also die Menschen mussten dem Befehl gehorchen. Und so ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Erstaunlich, wie mächtig Augustus wurde. Er kann Befehle erteilen und ein riesiges Reich setzt sich in Bewegung. Die Menschen machen, was er will. Er ist doch auch nur ein Mensch. Es verwundert mich immer, wie es Menschen gibt, die eine unglaubliche Macht haben. Oder gegeben ist, oder genommen haben. Wie das funktioniert, weiß ich ja nicht. Doch, ich weiß es. Ich sage es dann nämlich gleich. Doch egal, wie mächtig dieser Herrscher sein mag, im Vergleich zu Gott ist jeder Herrscher machtlos. Denn sie können nur ihre Macht in den Grenzen ausüben, die ihnen von Gott gesetzt sind. Auch Augustus erfüllt mit seinem Befehl die Anweisungen Gottes, ohne es selber zu merken. Diese Volkszählung veranlasste nämlich Gott und gab Augustus den Gedanken, genau zu dieser Zeit diese Volkszählung durchzuführen. Denn Gott hat bestimmt, dass sein Sohn in Bethlehem geboren werden soll. Das sagte er durch seinen Propheten Micha schon einige hundert Jahre vorher. Und du, Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. In Bethlehem musste Jesus zur Welt kommen. Dass die drei Könige zu Herodes kamen und ihn fragten, wo ist jetzt der König der Juden? Der kam nach Jerusalem, diese Weisen kamen nach Jerusalem und der Herodes fragt die Gelehrten und die sagen, ja, Bethlehem. Wir wissen das. Micha hat das schon lange vorhergesagt. Nun, Maria muss also irgendwie nach Nazareth, von Nazareth nach Bethlehem kommen. Und selbstverständlich hätte Gott ja auch eine andere Möglichkeit bekommen können. Also eine andere Möglichkeit veranlassen können, um Maria und Josef nach Nazareth zu bringen. Zum Beispiel hätte er dem Engel Gabriel, als er Maria sagte, dass sie ein Kind gebären wird, gleich sagen können und dann fährst du gleich mal nach Bethlehem, weil dort muss das Kind geboren werden. Das wäre möglich gewesen, hätte Gott so machen können. Doch Gott wählte einen ganz anderen Weg. Und jeder, der es sehen will, soll erkennen, dass hier Gott am Werk ist. Jeder soll wissen, dass hier Gott Mensch wird. Wäre Maria ohne diesen Befehl des Augustus nach Bethlehem gereist, könnte man ihr vorwerfen, sie hätte sich selber zur Mutter des Retters legitimieren wollen. Sie hätte ja gewusst, dass der Messias in Bethlehem zur Welt kommen muss. Jetzt war sie schwanger, sie ist einfach dorthin gegangen und hat gesagt, Leute, ich habe jetzt den Messias geboren. Durch den Befehl des Kaisers Augustus setzt Gott ein Weltreich in Bewegung, und das wissen wir heute auch in Schriften nachzulesen, dass diese Volkszählungen stattfanden. Und er setzte dieses Weltreich in Bewegung, damit der Retter der Welt dort zur Welt kommt. Wo es Gott vorausgesagt hatte, genau an diesem Ort. Und Maria hatte gar keine Wahl. Gott hat diese Geschicke gelenkt. Sie konnte nur einzig und allein zu diesem Zeitpunkt in Bethlehem sein. Es gab keine andere Möglichkeit, sonst wäre sie bestraft worden. Es ist schon sehr erstaunlich, dass während der 45-jährigen Regierungszeit von Augustus die Volkszählung gerade zu diesem Zeitpunkt stattfand. Ein Jahr früher oder später oder nur wenige Monate früher oder später. Und Maria hätte ihr Kind in Nazareth geboren. Jesus wurde jetzt aber genau an dem Ort geboren, den der Prophet schon vor über 700 Jahren vorausgesagt hatte. Das ist Gottes souveränes Handeln in der Weltgeschichte. Das ist seine Perfektion. Und im Rückblick sehen wir, wie Gott seine Macht demonstriert. Die Geburt von Jesus in Bethlehem ist ein Beweis dafür, dass Gott die Weltgeschichte leitet und sie ihm nie entgleiten wird. Er ist und bleibt Herr über der Geschichte. Es ist und bleibt so, wie auch Daniel einmal gesagt hat, und das ist eigentlich die Antwort, warum Menschen vielleicht Macht haben, wir staunen darüber. Gott ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Gott ist am Wirken. Unsere Welt droht zwar aus den Fugen zu geraten, man könnte den Eindruck bekommen, dass sich in vielen Gebieten es immer schlimmer wird. Die Konflikte und Katastrophen spitzen sich zu. Niemand hat eine durchschlagende Idee, wie wir die Kontrolle bekommen könnten, wie diese Probleme gelöst werden könnten. Selbst die UNO, die eigentlich Frieden stiften sollte, muss oft hilflos zusehen, wie die Kriege wüten. Und nüchtern betrachtet kann man das ja auch verstehen, ist eigentlich gar nicht so erstaunlich. Mir ist das mal so richtig vor Augen geführt worden, als ich Schulbusfahrer war. Da kamen so diese kleinen, herzigen Kinder, stiegen bei mir ins Auto. Ich habe die abgeholt von den Schulhäusern und nach Hause gebracht und umgekehrt. Dann stiegen die ins Auto und waren wirklich nett anzuschauen. So wirklich herzige Kinder, die zur Schule gehen. Dann sitzen sie ins Auto, dann plötzlich sagt einer zum anderen, dein Vater stinkt ja. Da habe ich gedacht, was ist da wieder los? Und dann plötzlich wird einem anderen ein wüsten Spitzname zugesagt, und je mehr, dass sich der andere darüber ärgert, beginnen die Kinder im Chor diesen Namen zu rufen und schreien. Und erst als ich dann langsam dachte, jetzt muss ich eingreifen, ich weiß gar nicht, ob ich dann sogar angehalten habe, um dann mal für Ordnung zu schauen, kam das einigermaßen wieder Ruhe in diese ganze Sache. Was hier die kleinen, herzigen Kinder tun, die sich plötzlich wie aus dem Nichts in kleine Bestien verwandeln können, was hier in diesem kleinen Schulbus geschieht, das geschieht leider auch in der großen Welt. Es braucht man ganz wenig, dass ein Funke alles in Brand setzt. dass eben, wie man im Matthäus sagt, das Zündhölzli, das am Boden gefallen ist, nicht aufgelesen wird, sondern dieser Brand sich ausbreitet. Und deshalb hören die Kriege nicht auf. Sie hören nicht auf wegen Gott, sondern wegen uns Menschen. Weil genau das, was im Schulbus geschieht, bei uns in der Welt und in unseren Beziehungen geschieht. Und deshalb hören diese Kriege nicht auf. Jesus sagt einmal den Jüngern, ihr werdet von Kriegen hören, ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Aber es wird ein Ende kommen. Und darüber hat Gott die Kontrolle. Einmal wird Gott diesem Treiben ein Ende setzen. Gott wird die Kontrolle über diese Welt nie verlieren, selbst wenn wir den Eindruck haben, er würde nur zusehen. Ein Vorwurf, den man ihm ja immer wieder mal macht. Gott sieht nicht tatenlos zu. Es kommt die Zeit, in der er eingreifen wird. Und dann, wenn diese Zeit reif ist, wird er handeln. Und deshalb können wir als Christen gelassen sein und gelassen bleiben. Wir wissen, Gott hat alles im Griff. Und was er versprochen hat, das wird er ausführen. Er wird seine Leute ans Ziel bringen. Wir können die Welt nicht ändern. Gott wird eingreifen. Wir können nur ein bisschen einen Einfluss haben, positiven, wenn es überhaupt möglich ist, manchmal nicht einmal das. Aber Gott wird handeln. Wir verlieren die Übersicht, aber Gott verliert sie nie. Wie zur Zeit des Kaisers Augustus hält Gott die Weltgeschichte auch heute in seiner Hand. Und im Rückblick werden wir einmal darüber staunen, wie er das gemacht hat. Und wir haben jetzt ja gesehen, wenn wir zurückschauen auf den Geburtstermin, da hat es den Alexander gebraucht, der die Hellenisierung hervorgebracht hat. Und dann hat es einen Kaiser Augustus gebraucht, der das Friedensreich geschaffen hat. Und dann ist Gott gekommen und dann hat sich die Botschaft verbreitet. Das Weihnachtsgeschehen sagt uns, Gott wird alle Versprechen voll und ganz erfüllen. Wir können uns darauf verlassen, er wird zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Die Voraussetzungen sind also geschaffen, jetzt kann Jesus kommen. Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Ungefähr 170 Kilometer war die Strecke von Nazareth nach Bethlehem. So weit wie von Zürich nach Arosa, Beatenberg, Bellinzona oder Davos, Fribourg oder Neuenburg. Könnt ihr euch vorstellen, nach dem Gottesdienst könnt ihr euch auf den Weg machen. Nach Davos oder nach Fribourg, egal. 170 Kilometer. Das sind etwa 5 Tage Reisen. Natürlich nicht mit solchen Straßen, die wir heute haben. Und das in einem mit einer hochschwangeren Frau. Aber was hätten sie sonst tun sollen? Sie mussten dem Befehl des Augustus Folge leisten. Und endlich in Bethlehem angekommen, hatten sie Schwierigkeiten, eine Unterkunft zu finden. Sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Damit ist deutlich, wie sich das Leben von Jesus entwickeln wird. Schon bei seiner Geburt bekommt er keinen angemessenen Platz. Er, der König aller Könige, er, der die Welt erschaffen hat, bekommt in seiner Welt keinen Platz in einer Unterkunft. Seine Geburt ist wie Programm für sein Leben. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Es war kein Raum für ihn da. Nun, es muss nicht böser Wille der Menschen gewesen sein, dass Maria und Josef keinen Platz in einer Herberge fanden. Es hatte einfach keinen Platz mehr. Das Boot war sozusagen voll. Bethlehem überlaufen. Lukas macht nämlich niemanden deswegen verantwortlich oder einen Vorwurf. Er schreibt einfach, wie es war. Und kaum in Bethlehem angekommen, war es mit der Schwangerschaft soweit. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatte keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Jetzt ist er gekommen. Jetzt ist Gott Mensch geworden. Er hat sich selbst verletzlich gemacht. Das muss man sich einmal vorstellen. Gott kommt als Säugling in diese Welt. Er hätte ja mit Macht und Herrlichkeit kommen können. Aber er kommt als Säugling, als Mensch. Wie verletzlich ist ein kleines Kind, das wissen wir ja. Hilfsbedürftig. Und schon die Propheten kündigen diese Verletzlichkeit an. So heißt es im Jesaja Kapitel 11, ein Spross wächst aus dem Baumstrumpf Isai, Stamm Davids, Vater Davids. Ein neuer Trieb schießt hervor aus seinen Wurzeln. Dieses Verletzliche, das zeigt schon der Prophet, aus dem Baumstrumpf ein Spross, den kann man einfach wieder abknicken. So verletzlich kommt der Messias. So hat man ihn nicht erwartet. Verletzlich wie ein Trieb aus einem Baumstrumpf beginnt das Erlösungswerk von Jesus. Oder wie es Paulus eindrücklich sagt, Jesus Christus, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Bethlehem heißt übrigens pro tausend. Das liebe ich einfach. Brot, Hausen, Haus des Brotes. Bet heißt im Hebräischen Haus, Lechem heißt Brot. Also Jesus kommt aus Brothausen. Und Jesus sagt ja selber, dass er das Brot ist. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Das Brot des Lebens kommt aus Brothausen. Woher denn sonst? Das ist doch wunderbar, wie das Gott macht. Brothausen, das Brot des Lebens. Und wenn du diesem Jesus, der das Brot des Lebens ist, vertraust, wenn du an ihn glaubst, dann wirst du ewiges Leben bekommen. Jesus sagt, wer glaubt, hat das ewige Leben. Glaubst du an Jesus? Etwas später sagt Jesus zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Glaubst du das wirklich? Gott wird Mensch. Und wenn Gott Mensch wird, dann bewegt er ein ganzes Erdreich. Den ganzen Erdkreis kommt in Bewegung. Die Vorbereitungen dauerten Jahrhunderte bis im Römischen Reich, als der Kaiser Augustus regierte, die Zeit reif war, alles vorbereitet war. Jetzt kann Gott Mensch werden. Als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt, als die Zeit reif war. Alles war bereit für den Herrn aller Herren und für den König aller Könige. Und hat dieser König und dieser Herr aller Herren, hat er bei dir Platz gefunden? Denn die Dramatik von Weihnachten, von Bethlehem, geht bis heute. Dass Jesus da ist, auferstanden, lebt und die Menschen haben keine Zeit, keinen Platz, wollen ihn nicht aufnehmen, wollen ihm nicht folgen. Er würde ihnen alles geben, wir haben das in den Liedern gesungen, das Beste was wir im Leben bekommen, bekommen wir durch den Glauben an Jesus. Trotzdem sagen die Leute, sorry, keinen Platz, keine Zeit. Und ich will nicht zu den Stündlern gehören. Was denkt mein Nachbar, was denken meine Eltern, was denken meine Freunde und, und. Aber lass doch die denken. Die sollen doch denken, was sie denken wollen. Willst du auf das Beste verzichten, was es im Leben überhaupt gibt, weil du denkst, was die anderen denken? Da hilft dir am Schluss keiner, wenn du vor Gott stehst, sagst du, ja, ich habe gedacht, die denken. Hören wir zum Schluss darauf, wie Johannes dieses einzigartige Ereignis beschreibt. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Und diesen Jesus geht es. Für diese Geburt hat Gott den Erdkreis bewegt. Hat Alexander die Voraussetzungen geschaffen, die Hellenisierung herbeigeführt, dass die Sprache, eine einheitliche Sprache da war, dass das Evangelium laufen konnte. Da war der Augustus, der die Pax Romana geschaffen hat, ein Schengen-Raum, wo das Evangelium laufen konnte, wo es keine Grenzen gab, wo man sich bewegen konnte. Das hat Gott geschaffen und Gott wird weiter die Geschicke dieser Welt bewegen. Und es ist ein Wunder, dass wir mit diesem großartigen Gott sprechen können. Das kannst du gleich nach dem Gottesdienst, wenn du gern möchtest. Hier vorne sind Leute, die haben einen grünen Bändel an. Die sind da, damit sie mit dir beten können. Sei es, dass du etwas für etwas danken möchtest. Sei es, dass du merkst, vielleicht gemerkt hast, dass du vielleicht schon lange in diesem Gottesdienst bist, aber noch nie dein Leben wirklich Jesus anvertraut hast. Ich kann ja befreundet sein mit einer Frau 20 Jahre lang. Aber deshalb sind wir noch nicht verheiratet. Verheiratet sind wir, wenn wir das abgemacht haben. Wenn ich zu ihr Ja gesagt habe. So können wir irgendwie im frommen Gefüge irgendwie einfach mitlaufen und haben noch nie Jesus eingeladen und Buße getan. Gesagt, ich will mit dir weiterleben. Das kannst du heute tun. Für das haben wir Leute hier, die mit dir beten. Du kannst aber auch danken oder du kannst auch mit jemandem zusammen dafür beten, dass du wieder neu von diesem großen Gott berührt bist. Ich bete mit uns. Vater, es ist großartig, dass du Mensch geworden bist. Das sagt sich so leicht und das ist einfach großartig. Du bist zu uns gekommen, verletzlich als Baby, als Säugling und du wurdest auch sofort verfolgt. Kaum warst du da. Man hat nicht einmal einen richtigen Platz gehabt für dich. Und dein Volk wollte nichts von dir wissen, nur wenige im Verhältnis zur Größe des Volkes. Und du hast das alles getan aus Liebe zu uns Menschen. Und ich danke dir, dass du diesen Weg gegangen bist, dass du zu uns gekommen bist, dass du Mensch geworden bist und dass du für uns am Kreuz gestorben bist, für meine Schuld, damit ich ewiges Leben bekomme. Das hast du geschenkt und ich danke dir dafür. Und wir danken einfach, dass wir wissen, dass du die Geschicke dieser Welt in Händen hältst. Egal was passiert, ob wir es verstehen oder nicht, schlussendlich wird alles so kommen, wie du es gesagt hast. Und der neue Himmel und die neue Erde, die werden kommen und dann werden wir staunen und dir dankbar sein. Das wird eine wunderbare Zeit sein. Wir beten dich an. Amen.